Und von diesem Ausgangspunkt her, dass irgendein Verschwörer das gemacht hat, also ob Bill Gates oder Merkel oder weiß nicht was, ja, daraus leitet er dann sozusagen seine ganze Theorie, seine ganze Weltsicht her. Mhm. Als Christ sage ich immer, ich weiß, dass Gott das in Händen hat.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Und Leute, vielleicht hört ihr es in meiner Stimme. Ich bin richtig gut drauf. Und zwar, es ist einfach, ich will euch mal danken. Egal, wie wir es hören, ich weiß es gar nicht genau, wie die Statistiken gerade sind, ist mir auch wurscht. Schön, dass du einschaltest zu diesem Podcast. Es ist mir echt eine Ehre, dass mich Leute hören und dieses Format hören. Und ich, warum ich auch gut drauf bin, ich komme gerade aus dem Gespräch mit Andreas Hahn. Der ist ja diese Woche bei uns zu Gast mit dem Thema Entschwörung. Wir haben nochmal ein Thema aufgegriffen. Der aufmerksame Hörer wird es vermutlich mal bei den Entschwörungsthemen anklingen hören. Und was ich auch sagen wollte, also dieser Podcast ist ja jetzt fast 4 Jahre alt. Ab 1. Januar erfährt er sein 4-jähriges. Und also ich lerne Leute kennen, ich saß jetzt gerade hier in diesem, also ist jetzt ein Insider, ne, liebe Freunde. Ich saß hier in diesem Gespräch mit Andreas Hahn und ich dachte mir, so krass, was für ein Privileg das ist, mit diesen Leuten zu sprechen, die ich gar nicht kenne und die rein platonisch mehr lieben zu lernen und auch kennenzulernen und auch mögen zu lernen. Und ich finde, das ist, keine Ahnung, ich glaube, es gibt fast nichts Schöneres, irgendwie wildfremd, vielleicht mögen es auch manche nicht, aber für mich ist das echt eine Ehre und eine Freude, sowas zu machen, mit Leuten zu reden und die kennenzulernen und die Sympathiekurve auf 90 Grad ansteigen zu lassen. Und was mich natürlich auch freut, ist, dass dann es außen, also ihr, Leute gibt, die das anhören und hoffentlich genauso viel profitieren, wahrscheinlich nicht ganz so viel, weil ihr eben diesen Austausch nicht habt mit der Person direkt, aber dabei sein dürft, das anzuhören. Und also, ich weiß nicht, ich bin total glücklich über diese ganze Situation. Ja, gut drauf, die Endorphine haben Schweigepflicht. Sorry, wegen gut drauf jetzt, ist auch schon spät, Leute. Naja, aber heute ist der 8. November. Wer jetzt erst zugeschaltet hat zum allerersten Mal zu diesem Podcast, sorry für mein auf Fränkisch Gschmarre, es geht jetzt los. Und zwar ist es dieser Podcast, dieser eine Podcast, der 4 Kategorien hat und für seinen unglaublich guten, sympathischen Moderator bekannt ist, der da Steve heißt, meine Wenigkeit. Und ich führe euch da ein bisschen durchs Programm. Es ist ein 4-Kategorien-Podcast und wir sprechen über, und da freue ich mich auch riesig, weil es mit einer meiner großen Motivationen war, neben Lubega tatsächlich, mal mich mit einem Katholiken zusammenzusetzen und katholisch zu reden, weil ich bin evangelisch, viertel charismatisch, viertel, ich bin von allem ein bisschen was, aber am wenigsten katholisch. Und wie kann man am besten seine Neugier tarnen oder auch seine Zweifel und seine Skepsis als mit einem Podcast-Interview mit einem Katholiken? Deswegen haben wir Sebastian bei uns zu Gast und wir reden Wir kratzen jetzt ein bisschen Katholizismus an. Wir lernen Sebastian am Anfang ein bisschen kennen. Falls es noch nicht gemerkt hat, das mache ich öfter so mit neuen Gästen. Die lernt man kennen am Anfang und dann gehen wir ins Thema rein. Und so ist es auch mit Sebastian. Er ist katholischer Priester. Er hat da so ein Fachwort. Ich kenne mich da mit der katholischen Kirche nicht so aus. Deswegen ist es für mich ein Priester. Und er erzählt es dann nochmal im Interview. Dann Michael und Steve, ihr seid ja schon gespannt wie Flitzebogen, Freunde. Aber was machen wir? Wir ziehen es natürlich noch ein bisschen raus. Deswegen kommt jetzt eine Episode von Michael und Steve, unsere ulkigen zwei Franken, die erstmal nicht das Lied veröffentlichen. Aber ich kann euch sagen, es gibt eine Sonder-Special-Sendung, die dieses Thema in ungefähr 45 Minuten nochmal beleuchtet. Das Lied Elohim ist fertig, es steht in den Startlöchern und es wird rauskommen. Lass mich mal kurz nachschauen, dann kann ich es dir nämlich sagen. Ich meine am 16. auf Spotify, 16. diesen Monats. Genau, aber vorher kommt natürlich nochmal eine Episode Michael und Steve separat. Wir hören ja oft, bitte macht halt mal ein wenig mehr Alarms. So sagt's der Franke, aber naja, wir sind auch beschäftigt. Aber auf jeden Fall 45 Minuten Michael und Steve über ihr selbstgeschriebenes Lobpreislied Elohim, das bald überall auf den ganzen Kanälen zu hören ist. Dann bei Revolution, unserem Beziehungscategory, ziehe ich mir mal wieder meine wunderschöne Frau an den Tisch und wir sprechen über unsere sechswöchige Abstinenz. Da sind wir auch wieder weg im Zölibat, also Katholizismus. Meine Frau war 6 Wochen auf den Färöerinseln in ihrer Heimat und hat mich alleine gelassen. Und wie es da so abging, was da so gelaufen ist und pipapo, das hört ihr bei Revolution. Und dann haben wir zu Gast Andreas Hahn, mit dem ich eben gerade voller Endorphine gesprochen habe. Er redet über die Entschwörung, also Verschwörung, Entschwörung. Wie enttarnt man sie? Was gibt es eigentlich sonst noch sozusagen über Verschwörer und Verschwörerinnen und Verschwörungstheorien? Aber auch über die andere Seite natürlich, die Schlafschafe. Und Andreas Hahn sagt im Interview, er mag den Begriff Verschwörer nicht. Und das mag ich auch nicht. Noch weniger mag ich Schwurbler, weil das, keine Ahnung, was ein Schwurbler ist. Das könnte auch ein Käfer sein. Okay, aber also ihr merkt, ich bin drunken auf gute Laune, weil ich so viel laber. Genau, Andreas Hahn, der das Buch geschrieben hat, im SCM Verlag erschienen, Entschwörung. Und wenn ihr jetzt noch Kapazität habt und kurz auf Pause drückt und Gott bittet, er soll euch eine Offenbarung geben in den Podcasts, was ich natürlich hoffe, dass ihr jedes Mal macht, dann wäre das super. Aber neben dem, dass ihr Gott noch bittet, euch eine Offenbarung zu geben, abonniert diesen Podcast, schreibt eine 5-Sterne-Bewertung. Manche hören diesen Podcast seit Tag 1 und haben bis jetzt noch keine. Und ihr wisst ganz genau, wer ihr seid, Leute. Ich sehe euch alle. Ich sehe euch und Gott sieht euch auch. Gut, aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode 143 von Die Macht der Worte.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Ja, heute sitze ich hier in der Küche eines katholischen Pfarrhauses. Vor mir sitzt Sebastian. Servus, Sebastian.
Grüß dich.
Von Beruf, was bist du denn?
Ich bin, eigentlich ist ein bisschen davon ab, was man mir sagt. Also grundlegend bin ich ein katholischer Priester tatsächlich. Mhm. Und von meinem Titel her bin ich hier Kaplan oder Pfarrvikar, also einer, der nicht sozusagen der Chef in einer Gemeinde ist, sondern so ein mitarbeitender Priester.
Okay. Okay, wir lernen dich heute ein bisschen kennen, beziehungsweise steht auf meiner Agenda, ich glaube, mit seit Beginn diesen Podcasts, ich muss mich mal mit einem katholischen Pfarrerpriester unterhalten, weil ich doch sehr voreingenommen bin und mir denke, um es jetzt mal plump zu sagen, was glaubt ihr für einen Schwachsinn? Ja. Genau, da wollen wir diese Wochen drüber reden. Aber zuerst wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen, wenn du uns mal kurz einen Abriss gibst über dich, wo du herkommst, wie alt du bist.
Ja, also ich bin inzwischen 37 Jahre alt. Ich stamme überhaupt nicht aus der Gegend, wo wir hier sitzen bei Nürnberg, sondern ich stamme eigentlich von der Nordsee. Ich bin Ostfriese und bin da auch aufgewachsen. Bis zum Abitur habe ich dort oben gewohnt. Und es ist von dem her für das Thema hier ganz spannend, weil tatsächlich ich da in einem sehr protestantischen Umfeld war. Also dass man Katholik ist und in Ostfriesland wohnt, das ist ziemlich ungewöhnlich. Also da gibt es ja vielleicht so 5% Katholiken oder so. Und das war auch immer, ich war so ziemlich in der Schule und so immer der Einzige, was dann auch spannend war, weil ich mal auf einer, oder den Großteil eigentlich meiner Schullaufbahn auf einer evangelischen Schule war, wo auch viele überzeugte evangelische, evangelikale Freikirchler waren. Genau, ich bin von da dann weg zum Zivildienst, was es damals noch gab, und dachte mir, na, möglichst weit weg. Nicht, weil ich es nicht gemocht habe, sondern die Welt entdecken. Und so bin ich nach Süddeutschland gekommen, habe dann hier auch studiert, erst Philosophie, plus 2 Jahre, nur so ein halbes Studium, und dann noch Theologie drauf gemacht, katholische Theologie, in Eichstätt. Und da bin ich dann eben auch zum Priester geweiht worden. Das ist jetzt 10 Jahre her. Genau, und seitdem arbeite ich in katholischen Gemeinden eben so als Geistlicher.
Okay, wie war denn deine Berufswahl? Weil es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, ich werde Schreiner, Bäcker und Priester. Warum kam denn das, dass du Priester
bist? Das könnte eine längere Geschichte, ist vielleicht die erste Viertelstunde rum, fürchte ich. Also, ich kann das nicht rein menschlich erklären. Für mich ist es also ganz krass Berufung gewesen, weil ich hatte gar keine Lust darauf. Also, das war nicht meine Idee für mein Leben, Priester zu werden. Ich glaube, dass es Gottes Idee war. Das war während meines Philosophiestudiums. Also ich habe nicht so genau gewusst, was will ich machen. Habe mir so überlegt, Lehrer oder was, irgendwas. Und ja, Philosophie war erstmal ganz interessant, weil hat mich schon interessiert, das Thema einfach nachzudenken, mal grundlegend. Auch mal vielleicht ein Ticken unabhängig, immer gleich vom Glaube erstmal nachzudenken und zu sagen, okay, was ist der Mensch so, wie ist das Ganze? Es war eine christliche Akademie, auf der ich war, also keine Angst, da war jetzt nicht irgendwie total heidnisch oder so. Okay. Aber war trotzdem spannend. Dann, ja, wie geht's jetzt weiter? Ich wollte so Lehrer eigentlich oder Journalist. Journalist war mein Alternativberufswunsch lange Zeit. Und ich habe zu der Zeit, soll ich die ganze Geschichte erzählen?
Komm, wir haben Zeit.
Okay, gut. Also ich habe zu der Zeit in einem Kloster gewohnt. Nur gewohnt. Ich war nicht Mitglied im Kloster, also nicht Mönch oder sowas. Ich habe da gewohnt als Student, weil das war ein ziemlich gutes Angebot, in Anführungszeichen. Das war ein Kloster, in dem gab es das, was wir Katholiken ewige Anbetung nennen. Heute würde man sagen 24/7 Prayer.
Ja, okay. Du musst das immer übersetzen dann auf die coole Sprache der
Christen. Also da gab es 24/7 Prayer in diesem Kloster. Und das waren alles ältere Nonnen, das war ein Schwesternkloster, ein Frauenkloster. Und die waren alle schon ein bisschen älter, da waren nicht mehr so viele. Und die haben immer Leute gesucht, die unterstützen, damit sie das durchhalten können. Weil es war schon über 100 Jahre lang dieses Gebet praktisch in diesem Kloster. Okay. Und da waren viele Leute aus der Gegend und sie haben eben auch gesagt, okay, ihr Studenten, ihr könnt bei uns wohnen, kriegt ein Zimmer bei uns, kriegt auch Essen bei uns, alles kostenlos. Und dafür betet ihr jede Nacht eine Stunde.
Das ist eigentlich gut.
Ja, ich fand das einen coolen Deal, weil ich hatte nicht viel Geld, war Student. Ja. Dachte, super, ja, eine Stunde beten ist sowieso nicht schlecht. Und dann war ich halt jede Nacht, solange ich da gewohnt habe, 1,5 Jahre lang, immer von 3 Uhr bis 4 Uhr nachts dort in der Kapelle von denen und habe gebetet. Genau.
Ist man da alleine?
Ja, also zwischen 3 und 4 in der Regel schon.
Okay.
Tagsüber waren auch viele andere Leute da, aber nachts, ich glaube nie, dass jemand gekommen ist, nein.
Okay.
Genau, also ich war alleine und Jesus war da. Und da kam das, also das war, wie gesagt, ich kann gar nicht sagen, dass ich irgendwie angefangen habe. Manchmal war dieser Gedanke schon da, will Gott vielleicht, dass ich so einen Weg gehe. Das war nie so konkret. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, okay, jetzt fängt Gott da an zu arbeiten an mir und sagt mir das immer wieder und fordert mich eigentlich so auch heraus, weil ich denke, das wissen ja alle, wenn man jetzt Priester werden will, sind damit auch ein paar andere Entscheidungen verbunden. Zum Beispiel reden wir vielleicht nochmal irgendwann drüber, Zölibat oder sowas, ne?
Unbedingt.
Und das war nicht so mein Plan zu der Zeit. Ach nee, will nicht. Und habe gemerkt, okay, es ist irgendwie, manchmal ist es ganz schön anstrengend, wenn du, das war meine erste Erfahrung dieser Art, ja, wenn du irgendwas hast, wo du merkst, Gott redet zu dir und du willst aber nicht hören, du musst aber jede Nacht eine Stunde lang bei ihm sein. Das kann ganz schön anstrengend sein. Also wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, nicht diese Gebetszeit zu machen, ich glaube, freiwillig hätte ich nicht so viel gebetet, also ich hätte schon auch tagsüber gebetet und so, brav, ne?
Ja.
Aber ich hätte nicht diese Zeit gehabt, wo ich einfach nur vor ihm bin, auch irgendwie alleine und, weil es war unangenehm, weil ich gemerkt habe, okay, er möchte was, er wünscht sich was von mir und ich wollte nicht Ja sagen. Und es ging ganz schön lange hin und her. Also ich habe eine ganze Weile durchgehalten und irgendwann kam eine Nacht, ich habe oft in dieser Nacht bei diesem Gebet immer die Bibeltexte vom Tag gelesen. Wieder zur Erklärung, in der katholischen Kirche gibt es für jeden Tag bestimmte Bibeltexte, die so im Gottesdienst gelesen werden. Also wir feiern ja in der Regel jeden Tag Gottesdienst und da sind immer bestimmte Texte vorgesehen. Das ist immer ein Abschnitt aus einem der vier Evangelien und ein Abschnitt aus einem anderen Buch der Bibel.
Kann man das vergleichen mit der Losung? Oder sind's?
Im Prinzip ja, bloß länger halt. Also genau, es ist halt wirklich eine ganze Perikope, so also ein ganzer Abschnitt oder irgendwas immer. Genau, und da war dann eine Nacht. Das Dumme ist, das ist so verrückt, das ist mir fast immer peinlich, dass ich sage, okay, da habe ich einen Text gelesen aus der Bibel, wo ich wusste, okay, heute Nacht muss ich mich entscheiden. Ich weiß nicht mehr, welcher Text das war. Also wahrscheinlich könnte ich es theoretisch rauskriegen. Es war irgendeiner, war aus dem Alten Testament, irgendein Prophetenbuch, wo irgendein Wort drin war, wo ich wusste, okay, heute Nacht wünscht sich Gott eine Entscheidung von mir.
Okay.
Und wie gesagt, ich kann den Wortlaut gar nicht mehr genau sagen. Das ist saukomisch, weil das so einen riesen Impact auf mein Leben gehabt hat. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe mich in der Nacht tatsächlich dann entschieden, also okay Gott, wenn du das willst, dann fange ich an, diesen Weg zu gehen.
Okay.
Und da loszugehen. Und habe dann auch tatsächlich mich dann auf den Weg gemacht. Nicht sofort, aber bin dann geschaut, muss ja gucken, wo gehe ich dann überhaupt hin. Da gibt es ja zur Ausbildung so Priesterseminare. Also wenn man studiert, wohnt man gleichzeitig in so einem Seminar, in so einer Gemeinschaft praktisch, wo alle, die Priester werden wollen, zusammen sind. Da muss man erstmal gucken, wo geht man hin. Gibt es dann auch manchmal noch theologisch unterschiedliche Ausrichtungen vielleicht. Und dann bin ich irgendwann eben in Eichstätt gelandet. Und ist auch noch sehr lustig, wie das alles kam, weil das war bei mir nicht so der Standard. Die meisten überlegen sich das ewig lange und kennen dann das Haus schon und fahren da vorher 10-mal hin und gucken sich das an. Und ich hatte das alles nicht. Ich habe irgendwann den Chef, den nennt man Regens, den habe ich dann irgendwann mal so einen Brief geschrieben, so ungefähr, hallo, ich möchte gern bei dir eintreten hier. Mhm. Und dann schrieb der rief mich an zurück und sagte, ja, gerne, also dann und dann geht's los. Ich sagte, da kann ich nicht, weil, also ich war bei den Pfadfindern super aktiv. Ich habe da noch mit den Pfadfindern ein Camp und ich muss das noch machen und da muss ich noch nach Berlin jemanden besuchen. Also tut mir leid, ich kann da nicht kommen. Also wenn ich das heute so erzähle, ist das so völlig, das ist völlig verrückt, weil das normalerweise so nicht läuft. Und der hat sich aber darauf eingelassen, dann so, ja, okay, und dann kommst du da und da. Und dann war ich zum ersten Mal in Eichstätt, in diesem Haus und die Dame an der Pforte, ach ja, schön, dass Sie da sind und ich zeige Ihnen jetzt das Zimmer. Und wir sind durch dieses Haus, so ein ganz altes Haus, ewig groß, halt so Historie und so. Ne? Mhm. Ich habe mir gesagt, oh Gott, hoffentlich finde ich den Ausgang wieder. Und sie immer so, ja, kennen sich ja aus hier, ne, und da ist das. Und ich, oh nein, ich bin zum ersten Mal hier. Also okay. War alles sehr lustig.
Ja.
Aber ich habe seitdem nie mehr daran gezweifelt, dass es der Weg ist, den Gott für mich hatte. Und bin den deswegen auch weitergegangen. Das heißt nicht, dass es manchmal auch anstrengend ist oder dass manchmal irgendwie, aber das ist, glaube ich, überall so. Ja. Aber ich habe nie mehr grundlegend daran gezweifelt, dass das der Weg ist, den Gott für mich haben wollte.
Okay, aber für dich war das auch immer klar, dass du nicht in die evangelische Schiene gehst?
Ja. Also tatsächlich, gut, ich bin katholisch aufgewachsen, meine Eltern waren katholisch. Und auch gläubig, also jetzt nicht irgendwie so, es gibt ja, sag ich mal, gerade in den großen Kirchen viele, keine Ahnung, die sind da formell irgendwie Mitglied, leben das aber nicht. Das war jetzt bei meinen Eltern nicht so, beziehungsweise mein Vater war katholisch, muss ich ehrlich gesagt sagen, meine Mutter war evangelisch und ist erst irgendwann katholisch geworden, als ich schon 18, 19 war oder so. Das kam für mich nicht in Frage und zwar letztlich, wie sage ich das? Also ich war auf dieser evangelischen Schule, habe ich schon gesagt, und da wurde viel diskutiert. Also waren viele auch aus Freikirchen und die echt natürlich, ja, auch ihre ganze Meinung zu dem Katholischen, also für die war das erstmal eine total befremdliche Vorstellung, dass jemand der katholisch ist, trotzdem irgendwie, also in ihren Worten, Christ sein kann.
Ja.
Und das war wieder für mich total komisch, weil für mich völlig klar war, naja klar, Katholiken sind Christen, Protestanten sind Christen, Orthodoxe sind auch Christen, Zeugen Jehovas eher nicht vielleicht, aber also das war für mich nie eine Frage und dann zu hören so, hä, also irgendwie ja, irgendwie redest du, als ob du Christ wärst, aber du bist doch Katholik. Und das war für mich erstmal, was in meinen Kopf nicht reinging. Und dann kam natürlich viel, ja, was die katholische Kirche alles so sagt, widerspricht der Bibel und das alles. Und das hat dazu geführt, dass ich mich damit beschäftigt habe, tatsächlich.
Ja.
Und Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, das erste Mal, dass ich persönlich wirklich die Bibel intensiv gelesen habe, kam dadurch. Okay. Also das verdanke ich meinen freikirchlichen Klassenkameraden, weil die ständig gesagt haben, hey, das, was du glaubst, passt nicht zur Bibel. Dann muss ich das Ding ja wenigstens mal lesen, um zu wissen, was da ist. Mhm. Weil ich die Bibel tatsächlich sonst vorher so im Selbststudium, ich war da halt so 16 vielleicht oder so, hatte ich noch nicht so dolle gemacht, weil das tatsächlich jetzt in der katholischen Kirche nicht so üblich ist, wie zum Beispiel in Freikirchen, dass man jetzt so biblisches Selbststudium oder sowas macht. Mhm. Genau, das verdanke ich denen. Und da ich aber hinterher immer noch der Überzeugung war, dass eigentlich das Katholische sich sehr wohl mit der Bibel vereinen lässt und tatsächlich ich auch ja, bis heute einfach einen sehr großen Reichtum in dem Katholischen sehe und es auch ein paar Punkte gibt, wo ich sage, okay, ohne die wäre mal, also die so zentral für meinen Glauben sind, die es in der katholischen Kirche gibt und gerade jetzt in der evangelischen Kirche nicht. Mhm. Deswegen bin ich nie auf eine andere Idee gekommen. Also tatsächlich, nein, kam für mich in Frage. Obwohl ich bin heute oft, also es gibt viele Dinge, wo ich denke, die laufen in Freikirchen super, ja. Oder das ist gut und da können wir echt was davon lernen, wir Katholiken, ja, mit unserem ganzen, auch so traditionellen Formen, wie wir Gemeinde gestalten und so weiter. Mhm. Aber von der Theologie und vom Inhalt her, nee.
Okay, ja, dann kommen wir mal in die nächsten Wochen noch drauf. Ja. Jetzt habe ich noch eine reißerische Frage an dich, wo du natürlich nur von dir selbst ausgehen kannst. Kann ein Katholik Beziehung mit Gott haben?
Natürlich. Letztendlich geht's in der katholischen Kirche genauso, also geht's auch um dieses Thema, Beziehung zu Gott zu haben. Nur sind die Formen tatsächlich ganz oft ganz anders. Und ja, tatsächlich eine Gefahr sehe ich, also ich habe vorhin gesagt, ich sehe einen großen Reichtum in der katholischen Kirche, auch an Spiritualität, an Glaube, an vielem, was da ist. Eine Gefahr ist immer sozusagen, dass das Drumherum das Eigentliche manchmal verdecken kann. Mhm. Und die Gefahr, glaube ich, ist in der katholischen Kirche tatsächlich gegeben. Ja, also man kann sich sehr viel mit Äußerlichkeiten aufhalten, man kann sich sehr viel mit irgendwas beschäftigen, aber das, worum es geht, und da sind auch die, auch wenn ich die Texte lese der katholischen Kirche und so weiter, das, was die Päpste sagen und so weiter, ist es sehr klar, dass es immer um Beziehung zu Jesus geht, dass es immer darum geht, dass Gott und ich wirklich in Beziehung miteinander treten. Und diese Beziehung ist für mich persönlich das Wichtigste in meinem Leben. Mhm. Sonst könnte ich auch diesen Weg nicht gehen. Ich würd niemals als Priester hier sitzen, wenn ich nicht diese Beziehung zu Gott in meinem Leben hätte. Mhm. Dann würde das Ganze gar keinen Sinn machen. Also, ja.
Stimmt, wobei es gibt ja jetzt nicht nur Katholiken, auch evangelische Priester, Pfarrer, die ja, keine Ahnung, warum sie den Beruf gewählt haben, aber nicht aus Überzeugung auf jeden Fall.
Das existiert, genau. Ja. Gibt es bei der katholischen Kirche vermutlich auch, oder ziemlich sicher auch. Ich mag nie urteilen über jemanden von außen und sagen, hey, so und so, aber klar, an manchen Stellen weiß man nicht, was dahinter steht oder welche Motivation da ist.
Das stimmt. Okay, dann verabschieden wir den Hörer jetzt. Nächste Woche.
Was, Viertelstunde schon rum?
Ja, Viertelstunde schon rum.
Ich rede zu viel. Ich bin Prediger, tut mir leid, ich muss mir so viel
predigen. Kein Problem. Aber schon mal, um anzuteasen, nächste Woche steigen wir in den Papst ein, in das Thema der Papst.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Michi, Christsein ist ja nicht immer leicht, oder?
Wie kommst du da drauf?
Naja, also die Nächstenliebe bei mir, da hängt schon manchmal ein wenig irgendwo, wo es nicht hängen soll, beziehungsweise
weit unten.
Richtig. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen von einer gemeinsamen Schwester von uns, die
Schwester im Herrn, ne?
Schwester im Herrn,
nicht verwandt.
Ja, richtig. Die aber nicht mehr hier wohnt, sondern etwas weiter weg, wo ich mal eine Anstellung hätte haben dürfen. Mhm. Und die hat
mich. Ach, das war doch die.
Und dazu muss man noch sagen: Auf WhatsApp habe ich ein Bild von mir, wo ich eine Grimasse ziehe. Also mein linker Mundwinkel geht nach oben und das linke Auge zwinkert. Mhm. Und der Rest schaut normal, glaube ich.
Okay.
Und wir haben schon öfter geschrieben. Und jetzt hat sie mich heute angeschrieben. Was findest du eigentlich an Fratzen so schön? Ich finde das, sorry, albern. Schön empfinde ich sowas. Und dann hat sie mir eine Blume.
Ein Bild von mir geschickt.
Nee, fast. Ein Bild von einer Blume geschickt. Mhm.
Na, habe ich natürlich, ich muss mich da auch bremsen, weil ich die sehr schätze, aber halt dann manchmal solche Sachen nicht. Und da habe ich schon gewusst, was sie meint, aber ich habe dann gefragt, so welche Fratze. Na, in deinem Statusvideo zum Beispiel oder Statusbild. Und dann habe ich ihr geschrieben, ja, das habe ich doch schon lang. Und dann hat sie mir auch geschrieben, ich bin doch kein 17 mehr. Und dann habe ich gesagt, stimmt, aber ich fühle mich manchmal so. Und dann hat sie mir geschrieben, naja, okay, dann ist doch in Ordnung, bist ja auch jung. Und dann hat sie aber nochmal überlegt, weil es 2 Minuten später geschrieben hat, ja, aber deshalb musst du doch nicht so ein verunstaltetes Bild schicken, du geliebter Sohn Gottes. Und dann habe ich geschrieben, naja, das spiegelt gut meine Seiten wieder, weil ich einmal ernst bin und auch manchmal ein Quatschkopf. Und dann hat sie geschrieben, Quatschkopf ist einer, der nicht ernst genommen werden will. Willst du das?
Okay, und, ja. Und irgendwie,
und jetzt habe ich nicht mehr zurückgeschrieben.
Und jetzt pass auf, Steve, was ich dir jetzt sage. Ne? Irgendwie hat es dich ja jetzt betroffen gemacht.
Ja.
Weil sonst würden wir jetzt da gar nicht drüber reden und du hättest mir es nicht vorgelesen.
Ja.
Ja, hat sie recht, die gute Frau?
Ob ich nicht ernst genommen werden will?
Nur mit dem ganzen Zeug da.
Nein.
Ja, also, weil dann ist es egal.
Aber das Lustige ist nämlich, weil mein Vater hat irgendwie eine Verkühlung gehabt. Und dann anscheinend bei irgendwelchen Verkühlungen hängt dir die eine Gesichtshälfte runter.
Echt? Oh.
Oder irgendwie sowas. Und der hat mich dann angeschrieben, dass er jetzt ausschaut wie ich auf meinem Profilbild, nur halt nicht, dass es...
Nur krankheitsbedingt.
Aber ja, meinst du, solche könnte man in unserer Gemeinde einladen oder würdest du die woanders hinschicken? Weil also? Die macht ja nicht nur Trouble über WhatsApp dann wahrscheinlich.
Nee, also diese, ich muss sagen, also generell diese professionellen Ermahner, sagen wir mal, ne, die sind schon irgendwie gern gesehen, auch in anderen Gemeinden.
Du hast doch da eine Strategie mal gehabt, mich hast du da nicht was erlebt?
Ich habe etwas erlebt, aber ich kann es nicht. Also solltet ihr mich privat kennen, sprecht mich einfach mal drauf an. Auf das Thema unglaubliche Begegnung im Supermarkt. Aber wie auch immer, ich kann es wirklich hier nicht erzählen. Aber ich habe mich kürzlich so gedacht, Mensch, der Mensch braucht Jesus. Aber wäre gut, wenn einfach eine andere Gemeinde sich drum kümmert. Darf man sowas denken?
Das weiß ich jetzt auch das nicht.
Man kann schon ein schlechtes Gewissen haben vor Gott, wenn man dann sowas denkt. Aber
hast du es gehabt? Bevor du mit deiner Frau geredet hast?
Nein. Das habe ich meiner Frau erzählt, die war ganz erschüttert, was ich für Sachen denke. Aber sie hat mich doch schon verstanden, als ich ihr die ganze Geschichte erzählt habe. Aber kennt ihr das auch so? Du denkst dir, ja, der Mensch braucht Jesus. Das ist auch, ist auch echt so. Aber wenn die Person jetzt in meiner Gemeinde ist, dann will ich das einfach, dann gehe ich woanders hin. Mal krass ausgedrückt. Das ist voll fies, oder? Ja, wir sollen uns doch um alle kümmern, Steve. Was ist denn da los in meinem Kopf?
Ja, aber der Leib Christi ist ja groß. Der Leib Christi ist doch groß.
Ich habe mir dann so gedacht, ich sage einfach, komm in unsere Gemeinde und sag einfach eine falsche Adresse, also halt eine falsche Gemeinde. Und dann fragen die dann nach mir. Hey, ja, hallo, ich bin eingeladen worden. Ist der Michael da?
Die dürfen dich halt nur nicht kennen von anderen Gemeinden, ne? Weil dann wird's
ja. Ja, du musst an alles denken. Also an die, wo ich sie einladen wollte, die Person, die hätten mich gekannt. Das ist richtig dumm. Du musst da an alles denken. Oder sagen, ja, ich fahre immer in die Gemeinde, in die andere Stadt, 50 Kilometer. Ne, das ist, lohnt sich.
Die Macht der Worte. Revolution.
Wir sind hier mal wieder zu zweit. Hi, Lida.
Hallo.
Schön, dich zu sehen. Ich habe gehört, die Hörer mögen uns zwei.
Echt?
Ja, weil du bist manchmal ein bisschen, du hältst gegen mich.
Ich bin gegen dich?
Nee, du hältst gegen mich. Also,
was heißt das?
Du bist halt jemand, du bietest mir Kontra.
Ah, okay.
Habe ich mir mal sagen lassen. Wir waren ja 6 Wochen getrennt.
Hm.
Wir haben uns getrennt, aber warum?
Weil ich habe meine Heimat vermisst und ich wollte unbedingt heim. Heim, sage ich jetzt, ne? Färöerinseln.
Hier ist dein Zuhause für alle internationalen Pärchen. Derjenige, der nach Deutschland gezogen ist. Deutschland ist die Heimat.
Deutschland ist nicht mein Heimat.
Doch, du hast gesagt ein bisschen.
Ist nicht mein Heimat.
Auf,
ist halt nicht mein Heimat.
Wir müssen es gleich wieder löschen.
Ist mein Heim, aber nicht mein Heimat. Das ist ein Unterschied.
Das ist schon, unser Heim ist ja auch gut.
Genau, also ja, ich war weg, ich habe meine Familie vermisst und jetzt unsere älteste Tochter geht jetzt dann im Kindergarten und ich dachte, bevor jetzt, dass sie da verpflichtet ist, irgendwo hinzugehen, kann ich jetzt einfach Freestyle machen und weg sein.
6 Wochen, du hast einen reichen Ehemann, der gut Geld verdient.
Mein Vater hat das gezahlt. Ja, das war schon interessant, weil ich habe da angerufen, ich vermisse euch und ich so, ja, ich habe kein Geld, ich will heim. Und dann hat meine Mama gefragt, ja, wie viel Geld kannst du so zahlen? Ich so,
nüscht.
Na, gar nichts. Gar nichts. Aber mein Papa hat dann.
Ja, bitte.
Gezahlt.
Wobei man auch sagen muss, dein Vater hat ja eigentlich uns einladen wollen zu 20 Jahren Ehe oder so.
25.
25 Jahre Ehe auf irgendeine Insel, Kreta oder was weiß ich was.
Nee, das war spontan von seiner Seite, ja. Nee, das war davor, Italien und so, wo wir weg waren.
Ja, genau. Und dann hast du eben das eingetauscht, hast gesagt, ich gehe da nicht hin, ich will das Geld haben, dass ich in die Ferien sein kann.
Ja, weil die Ehe von meinen Eltern ist nicht so...
Ist cool, oder was?
Zelebrierbar.
Zum Glück verstehen die kein Deutsch.
Nee, aber die wissen das
die
beide.
Assis. Nee,
meine Eltern, die sind kein Assis. Meine Eltern haben eine sehr, sehr schwierige Phase in ihrer Ehe. Und es wäre dann sehr oberflächlich, funny, hahaha, we celebrate 25 years of marriage and everything sucks.
Ja, yeah. Okay. Für diejenigen, die zum ersten Mal hier einschalten, übrigens, du bist meine Frau, Elida.
Ach so, ja, genau.
Du kommst aus den Färöerinseln. Kamst aus den Färöerinseln.
Ich komme.
Wir haben uns auf der Bibelschule kennengelernt in Schweden. Und dann habe ich dich hierher geholt nach Deutschland. Reiches Land. Nur das Problem ist, die Färöerinseln sind noch reicher als Deutschland. Deswegen hast du das nicht, wie manch anderer, der aus ärmeren Verhältnissen kommt, dass du dieses Land hier liebst über alles.
Also viele fragen, warum ich hier bin eigentlich. Wenn ich sage, wo ich herkomme, warum bist du in Deutschland?
Ja.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht.
Genau, auf jeden Fall waren wir jetzt 6 Wochen getrennt, aufgrund dessen, dass du eben
meine Familie
in die Färöerinseln genau, zurück wolltest und den Kindern auch mal das bieten wolltest.
Und auch für die Sprache. Unsere Kinder wachsen 2-3-sprachig auf und ich wollte, dass sie einfach so richtig reindiven in the Faeries Sprache
wie,
und Kultur.
Wie klingt denn eigentlich Färöisisch?
Also Faeries, Färöerisch auf Deutsch.
Ja.
Zum Beispiel, hallo, wie geht's dir? Ist hey, kusse gongur. Und heute ist das Wetter nicht so gut. Ist uider e vegre ichi so gott.
Okay, aber das sagt kein Färinger, weil das Wetter immer nicht so gut ist.
Doch, das sagen wir jeden Tag, dass das Wetter schlecht ist.
Okay, aber wir machen ja mal einen Recap für diejenigen, die uns ein bisschen besser kennenlernen wollen. Ich glaube, in der 2. Staffel erzählen wir, wie wir uns kennengelernt haben. Eigentlich eine relativ interessante Geschichte. Ich wollte mal ein Buch drüber schreiben. Habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Bevor wir uns getrennt haben, 6 Wochen auf beidseitigen Einvernehmen. wie war es so vorher? Ich muss ein bisschen aufpassen, weil meine Frau ist eine kleine Übertreiberin. Deswegen kann es sein, dass es für mich so war, dass es eigentlich ganz okay war. Und sie hier im Podcast erzählt, es war die Hölle. Aber ich vertraue dir jetzt mal, wie war es so vor den 6 Wochen?
Also davor, hier,
mit mir und dir, deinem Ehemann.
Okay, das Ding war, ich habe noch diese 6 Wochen geplant und wir hatten kein Ding zwischen uns. Alles war normal.
Ja.
Und dann haben wir Urlaub gemacht in Italien mit Freunden.
Und Kindern.
Ja, wir.
Ja, ja.
Sind wir alle, ja. Und ich war dann hoch, wie heißt es nochmal?
Explosiv.
Ja.
Aber du bist auch jemand, der emotional in beiden Richtungen sehr stark ausschlagen kann.
Viele Emotionen, ja, das stimmt.
Okay, okay.
Und kurz vor diese 6 Wochen, war irgendwie unsere Kommunikation und unsere Beziehung nicht so auf einem, wie heißt es, on a good level.
Ja. Also.
Also war nicht so schön.
Dem geschuldet auch, dass wir eben in Italien waren und es uns, glaube ich, sehr gestresst hat. Und wir uns dachten, wir gehen nach Italien noch zu Freunden nach Österreich. Uff. Und es war nochmal so on the top.
War on the top, weil unsere Kinder waren einfach, die wollten eigentlich heim.
Die waren
durch. Und unsere Freunde, das eine Kind war krank und wir waren alle am Ende eigentlich. Also ich war am Ende. Und meine Freundin hat da auch, das war kurz vor den Sommerferien bei denen, und die war auch, hatte viel zu tun. Mhm. Und es war einfach not a good timing, aber
genau, wir müssen aber sagen,
das auch erlebt.
Was?
Dann haben wir das auch erlebt.
Genau, unsere Kinder sind eigentlich sehr gute Autofahrer. Wir brauchen nicht viele Pausen, also wir machen große Pausen, lange Pausen, aber eigentlich sind die recht entspannt beim Autofahren. Also die kriegen kein iPad oder sowas. Wie man das von anderen Familien kennt, dass die abgelenkt sind, sondern dass die, ja, die fahren eigentlich entspannt mit.
Unsere Kinder sind noch klein, ne? Die sind 3 und 2.
Richtig, Chips Cola. Mhm. Gut, und dann haben wir uns getrennt für 6 Wochen. Also,
und es war so, die Stimmung war schon schlecht zwischen uns und dann haben wir uns getrennt. Und das war halt nicht das Allerbeste. Und die Stimmung zwischen uns war nicht die allerbeste, wo wir uns getrennt haben. Okay, ja.
Schau, da unterscheiden sich die Wahrnehmung. Ja, es kann das sein, dass du
nicht. Nein, wir haben viel gestritten, echt viel gestritten. Und ich war echt irgendwie voll gelangweilt von dir. Mhm. Und du auch von mir.
Ja, das ist so ein bisschen, ja, kann ich mir jetzt gar nicht mehr so dran erinnern. Aber ich denke, wir Männer sind auch mehr wie Hunde. Also wir freuen uns dann auch wieder, wenn wir mal gestreichelt werden. Aber wie war deine Erwartung vorher? Was hast du dir erwartet in den 6 Wochen von mir? Du hast, ich weiß, mir gesagt, du erwartest nicht viel von mir.
Was?
Du erwartest nicht viel von mir in diesen 6 Wochen.
Was erwarte ich
nicht? Also, dass ich mich nicht melde, dass ich euch nicht vermisse und so.
Also ja, ich habe gar nichts. Ich habe erwartet, dass du deine Zeit einfach voll genießt, dass du kreativ sein wirst. Top. Du wirst uns überhaupt nicht vermissen. Das wird so Traum. Wochen sein
Man
für dich.
Man muss auch dem Hörer sagen, ich bin jemand, der mich meine Zeit sehr gut ausfüllen kann. Also nicht nur mit Arbeit, sondern ich kann mir gern auch mal nach der Arbeit, nach 8 Stunden, nochmal 2, 3 Termine an einem Tag legen, um dann beschäftigt zu sein. Und ich habe auch nicht wirklich ein Problem, alleine zu sein.
Genau, und das wusste ich. Du liebst alleine, du magst es, alleine zu sein.
Mhm.
Und ja, deswegen dachte ich, ja toll, da geht dann und er würde uns nicht vermissen. Und das hat er auch immer gesagt, ich vermisse niemanden. Ich vermisse, also auch bevor Kinder, hat er auch eiskalt gesagt, ich war auch einmal weg und er hat mich eiskalt einfach nicht geschrieben.
Da waren wir schon verheiratet übrigens.
Ja, aber ohne Kinder. Und da warst du voll so, tschüss, also mach's gut, da wo du bist.
Ja,
aber wir sind auch nicht solche Leute, also ich bin nicht eine, ich schreibe nicht einfach so, hey, wie geht's dir? Gar nicht.
Ja.
Überhaupt gar nicht. Und du auch nicht mit mir.
Ja.
Aber diesmal haben wir viel, ich denke, weil die Kinder da waren, Videochats
gemacht. Gefacetimed heißt es jetzt, oder gewhatsappt. Ja, halt Videoanrufe gemacht.
Ja, genau.
Das stimmt, ja, also das hat mich auch bei mir selber überrascht. Ich bin eigentlich jemand, der früher vor meiner Ehe sehr gerne alleine geschlafen hat und es genossen hat, wenn das Bett frei war, und habe es auch oft genossen, wenn du manchmal ausgezogen bist aus dem Schlafzimmer wegen den Kindern. Dass du rübergegangen bist zu den Betten, zu den Kindern, oder hast drüben, bist einfach eingeschlafen beim Gute-Nacht-Sagen. Und das fand ich schon schön. Ich wusste, du bist da, aber ich habe zumindest das Bett alleine.
Und dann?
Ja, und dann bin ich... Ich glaube, die ersten 2 Wochen war es tatsächlich so, dass ich aufgewacht bin und dachte mir, da fehlt ein bisschen was. Ich habe auch schlecht einschlafen können und schlecht durchschlafen können. Also ich bin nachts manchmal aufgewacht und dachte mir so, hallo,
hallo, ist da jemand?
Aber ich denke, es ist auch krass für dich, ne? Es war immer da, Menschen, immer laut und dann plötzlich gar keiner und für eine lange Zeit. Mhm. Es war eine krasse Umstellung für dich.
Das stimmt, aber nach 2 Wochen war es schön. Und ich muss auch sagen, es waren jetzt 6 Wochen, die wir weg waren. Du warst eine Woche davon in Dänemark noch bei deiner Tante. Und am Ende von den 6 Wochen dachte ich mir, ich hätte jetzt doch noch mal ganz 2 Wochen zusätzlich.
Das ist krass, ne? Für dich die ersten 2 Wochen waren schlimm und für mich waren die ersten 2 Wochen traumhaft.
Ja.
Es war so schön und die Leute haben gesagt, vermisst du deinen Mann? Ich so, nee, oh, ich genieße es einfach so schön. Aber dann, ab dieser 3. Woche war, also ich war sehr überfordert, weil ich habe alles alleine gemacht mit den Kindern. Die Kinder
aber du warst waren, ja bei deiner Familie.
Ja, also aber das die waren extra anhänglich. Egal, ob da Oma, Opa, Onkel, Papa war nicht da. Und es war für unsere Kinder nicht gut.
Da reden wir aber nächste Woche weiter.
Okay.
Wir bleiben nochmal in dem Topic. So, wie war das für dich dann? Also du hast gesagt, du hast es genossen, die ersten 2 Wochen.
Ich habe es sehr genossen, es war echt schön.
Aber auch beim Schlafen hast du mich doch vermisst, oder?
Nee, gar nichts. Ehrlich?
Okay, okay. Auch gar keine, nichts. Der dir
ich
mal...
Ich habe einfach so gut geschlafen.
Ja.
Echt jetzt? Aber die Kinder waren da, also ich, da war immer...
Das ist halt der Unterschied, ne? Du hast die Kinder mitgenommen, hast jemanden zum Kuscheln gehabt, beziehungsweise körperliche Nähe. Und bei mir, also mein bester Freund Matthias, den habe ich schon öfter mal länger halten müssen als die 10 Sekunden, wo ich Leute umarme. Sondern habe ich dann schon auch mal so ein bisschen fast zu lange umarmt.
Wie heißt es nochmal? Es gibt doch dieses Berührungsarmut.
Heißt so? Im Alter?
Im Alter für ältere Menschen, die sind sehr.
Also wenn die halt so
heißt es so? Berührungsarmut, also Hautarmut. Ich weiß
nee, nicht. Ich glaube, wir wahrscheinlich Berührung.
Krass, ne? Gibt es echt jetzt. Die sind sehr einsam und wollen die unsere Nachbarin 85 umarmen. Oder jetzt nicht, aber umarmt uns. Komm, umarme mich. Und dann hält sie mich einfach so fest, so 2 Minuten.
Ja, echt jetzt immer noch, oder was?
Ab und zu, ja. Auch die Kinder und so.
Gut, dass wir dann gesagt haben, wir hatten Corona.
Das war jetzt nicht während Corona-Zeit, das war davor.
Also, wir hatten Corona für den Hörer.
Anderen auch, oder?
Naja, gibt ein paar. Ich dachte eigentlich, ich bin so ein Auserwählter. Wir hatten es vorher nicht, zumindest nicht nachgetestet. Also kein Test ist angeschlagen, außer jetzt im Urlaub dann, wo ich dich nach 6 Wochen abgeholt habe. Aber wir waren ja eigentlich bei dem Thema Kinder. Und das hören wir nächste Woche.
Die Macht.
Aus der Sicht und mit den Worten von
Andreas Hahn bei mir. Andreas, du bist Autor von Entschwörung. Schön, dass du da bist.
Ja, guten Abend, hallo.
Wir haben letzte Woche schon einiges von dir gehört, auch sehr interessant. Es ist gerade ein aktuelles Thema. Es geht um Verschwörung und auch Sachen herauszufinden, was jetzt Verschwörung ist, was nicht. Und einen Satz hast du gesagt, und zwar hast du gesagt, eine Verschwörungstheorie findet man erst dann heraus, ob sie Wahrheit ist, wenn sie zutrifft. Mhm. Das heißt für mich jetzt, es kann sein, dass es Pizzagate gibt oder QAnon oder sonst was. Wir hatten auch, ich glaube, Attila Hildmann hat es gesagt, es kommt die Impfpflicht. Mhm. Die kam dann teilweise.
Mhm. Berufsbezogen, ja.
Berufsbezogen, ja. Genau. Mhm. Aber so ein bisschen hat er sich, glaube ich, dann auch da gebrüstet damit, dass er jetzt doch recht hatte. Mhm. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil man im Prinzip weiß man ja nicht, ist es eine Theorie oder ist es Tatsache? Also du weißt es ja erst, wenn du stirbst oder die Welt zugrunde geht.
Genau.
Das hast du ja ein bisschen beleuchtet. Wie ist denn das für uns als Christen, wenn wir von Verschwörungstheorien mitbekommen? Also für mich war das so, ich erkläre dir das mal kurz.
Ja.
Und zwar habe ich von ein paar Seiten Sachen gehört, wo ich mir dachte so, oh Kacke, die Amerikaner fliegen durch die Gegend, wir werden alle sterben oder was weiß ich was. hab dann recherchiert und bin dann, wie du auch gesagt hast, letzte Woche A, B, C durchgegangen und kam bei F raus auf einmal. Und was mir ein bisschen Angst gemacht hat. Und meine Frau hat dann irgendwann mir gesagt, also entweder reiß dich jetzt zusammen und schaust, dass du da gerade Linie bekommst. Was mir dann geholfen hat, war dann wirklich mein Glaube, wo ich gesagt habe, okay, die letztendliche Theorie, oder nicht Theorie, sondern die Tatsache wird sein, Jesus kommt wieder. Mhm. Alles andere ist dazwischen eigentlich wurscht.
Ja, ja.
Aber wie handelt man denn das als Christ sonst so? Also,
Ja, also das ist einer der Punkte, weshalb dieses Buch zustande kam auch, nicht? Weil eben die Frage eben auch war, wie gehen wir als Christinnen und Christen, wie gehen wir als christliche Gemeinden damit um? Und wir erleben ja auch, dass gerade dieses Thema, gerade also nicht nur Verschwörungstheorien allgemein, sondern gerade das Thema der ganzen Impfgeschichten und Maskenpflicht und so weiter, dass das eben auch Gemeinden tatsächlich spaltet. Und wie kann man da was hilfreich machen? Das war sozusagen auch der Hintergrund, das gibt es ja auch. Und ich habe das immer schon, also seit Jahren eigentlich erlebt, wenn ich bei Veranstaltungen war, zum Beispiel auch bei Philosophen, die fragen dann immer, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Verschwörungstheorie und einer Religion? Bei einer Verschwörungstheorie da ist es der böse Gott, sind es die bösen Verschwörer, und bei einer Religion ist es der gute Gott. Mhm. Ja, so kam dann meistens auch so die Antwort. Das ist lustig, das stimmt ja auch erstmal, aber das verwischt, finde ich, so einen wichtigen Unterschied zwischen der Vorstellung, dass am Ende Gott alles zu einem guten Ende führen wird, an das ich als Christ jetzt glaube. Ja. Daran halte ich fest, dass Gott diese Welt nicht entglitten ist. Also dass man nicht der Eindruck hat, jetzt kommt hier ein so komisches kleines Virus, das hat Gott irgendwie nicht mitbedacht, dem ist irgendwie diese ganze Geschichte hier entglitten. Ja? Nein, das ist nicht der Fall, und ich glaube, dass die Bibel uns da auch sehr deutlich das beschreibt. Also ein bisschen in die apokalyptischen Texte, also der Johannes-Offenbarung, die nochmal deutlich macht, am Ende führt Gott es zu einem guten Ende. Das ist sicherlich schon mal richtig, der ist ein guter Gott. Aber wir können jetzt nicht sozusagen genauso sagen, Gott handelt so wie eine Verschwörerklicke. Also so bei einer Verschwörerklicke sieht das ja im Grunde so aus, also diese Verschwörer haben irgendwas in Gang gesetzt und das kommt jetzt und das ist jetzt was Böses. Also Bill Gates möchte gerne, dass alle geimpft werden, weil der möchte da einen Chip implantieren und wir werden alle willenlos. Ja. Deswegen hat er das gemacht. Ja. So ist das ja mit Gott nicht. Also wenn uns auch irgendwas zustößt, dann wissen wir zwar, dass Gott da seine Hand im Spiel hat, aber aber es ist nicht so, dass er das einfach so verursacht hat. Also und diese Spannung müssen wir aushalten. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, weshalb viele Leute auch an Verschwörungstheorien glauben. Ich glaube, dass es Menschen sind, die eine, jetzt kommt ein schwieriges Wort, sehr geringe Ambiguitätsintoleranz haben. Wow. Okay, ne, genau. Ambiguität heißt, ich erlebe so, also ich bin so ambig, ich bin so hin und her gerissen, das ist mir nicht klar. Ich lebe so in Ambivalenzen, also das ist alles so zweischneidig, ja, es ist mir nicht so ganz klar. Und jemand, der eine geringe Ambiguitätsintoleranz hat, das ist eben ein Mensch, der kann mit solchen Ambiguitäten, mit Unklarheiten, wo er keine klare Erkenntnis hat, keine klare Antwort hat, ganz schlecht umgehen. Und ein Verschwörungstheoretiker versucht das eben, ja. Der sagt, also irgendwie diese Virus zum Beispiel, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfach so zufällig ist. Da muss doch jemand seine Hand im Spiel haben. Dann glaubt er die Theorie, und von diesem Ausgangspunkt her, dass irgendein Verschwörer das gemacht hat, also ob Bill Gates oder Merkel oder weiß nicht was, ja. Daraus leitet er dann sozusagen seine ganze Theorie, seine ganze Weltsicht her. Als Christ sage ich immer, ich weiß, dass Gott das in Händen hat. Ich verstehe es nicht. Ich weiß vielleicht auch nicht mal, warum jetzt ein Bekannter von mir tatsächlich an Corona gestorben ist. Aber ich weiß, dass Gott das nicht aus den Händen geglitten ist. Ja. Und ich kann es nicht erklären, aber ich habe als Christ die Möglichkeit, im Gebet, in Klage und vielleicht sogar auch in Anklage zu Gott zu kommen. Das hält er aus. Und das ist, glaube ich, der Weg, mein Weg als Christ, den ich gehe, um auch mit solchen Ambiguitäten umzugehen. Ja, also das gilt, glaube ich, immer. Also ich kann das, glaube ich, sagen, ich bin krebskrank, unheilbar. Alle Behandlungen sind darauf angelegt, bei mir möglichst viel Zeit zu gewinnen. Da klage ich, und da klage ich Gott auch an und frage ihn. Aber ich habe jetzt keine Theorie anzubieten, warum das so ist. Und ich wehre mich auch ein bisschen dagegen. Und in meinem Fall weiß ich auch, jede Antwort ist eine falsche Antwort, also jede klare Antwort. Und ich muss lernen, mit solchen Ambiguitäten umzugehen. Und ich glaube, wer eben diese Ambiguitätsintoleranz nicht hat, dem oder die sollten wir versuchen, so als Christen und Christinnen an die Hand zu nehmen und sagen, wir können das gemeinsam aushalten und gemeinsam vor Gott bringen und solche Dinge. Ich glaube, dass das so Wege sind, wo unser christlicher Glaube uns da ganz gute Orientierung eigentlich bieten kann.
Ja, wie ist denn das? Ich glaube, also so wenn ich so drüber nachdenke, ne, um bei dem Thema zu bleiben, So manchmal scheint mir, dass wir Christen ein bisschen mehr anfällig sind für Verschwörungstheorien als die anderen, weil wir sind ja in diesem Spagat zwischen himmlisch und irdisch, wo ja in vielen Köpfen vielleicht von Christen die Erde immer das Böse ist, vielleicht. Oder das Irdische. Also hat man das so auch beobachtet, dass jetzt bei solchen Versammlungen, dass da mehr Christen dabei waren oder die Christen sich mehr aufgebäumt haben?
Nein, eigentlich, also so ist es erstmal als Ganzes falsch. Also Religion oder auch christlicher Glaube ist nicht per se ein Einfallstor für Verschwörungsdenken. Mhm. Also es gibt empirische Untersuchungen. In Stuttgart hat man gemacht, der Spiegel hat, glaube ich, mal behauptet, also der Pietismus sei schuld daran, dass es da sowas gerade im Süddeutschen so Querdenker gäbe, Ballweg, ja, der daherkommt, das sei alles sozusagen durch diesen aufmüpfigen Pietismus gekommen. Also der Exzellenzcluster, wie heißt er denn jetzt, Politik und Religion an der Uni Münster, forscht sowas auch. Caroline Hillenbrand ist da. Ich habe mit der auch zusammen das Buch kontaktiert. Die untersucht dann solche Sachen und die sagt sehr klar, nein, also erstens ist empirisch gar nicht belegt. Also man hat Untersuchungen gemacht im süddeutschen Raum auch, wo man dann Leute befragt hat und stellt fest, ein geringer Prozentsatz nur der Menschen hat in den letzten 3 Jahren eine gottesdienstliche Veranstaltung besucht. Ich glaube 12% oder so. In den letzten 3 Monaten. Das sind keine Christen oder ich weiß schon gar keine Evangelikale oder Pietisten. Ja. Das heißt, das ist per se nicht der Fall, aber es ist dann der Fall, wenn Religion keine soziale Praxis hat. Also wenn man sozusagen nur so einen Privatglauben hat, wenn ich sage, ich brauche keine Gemeinde, ich lebe jetzt so, das kann man sich ein bisschen noch vorstellen, dann guckt man sich im Internet alles Mögliche an und schwupp, landet man dann da vielleicht. Und es ist dann, und dann wird es richtig gefährlich, wenn eine Gemeinde sich vorher schon radikalisiert hat.
Okay.
Dann ist das Verschwörungsdenken und zum Beispiel auch die Querdenker-Szene, die wirkt dann tatsächlich wie ein Brandbeschleuniger.
Aber wie merke ich denn, wenn sich meine Gemeinde radikalisiert hat?
Ja, von drinnen her ist es ein bisschen schwierig, ne? Da muss man schon vielleicht mal auch mal ein bisschen außen. Also ich finde es immer gut, wenn man als Christenmensch in der Gemeinde ein bisschen ökumenische Kontakte hat. Also nicht nur die eigene Gemeinde pflegt und die für richtig hält. Mhm. Stichwort nicht fundamentalistisch denken, nur meine Wahrheit ist die richtige, sondern eben ökumenisch insofern aufgeschlossen und sage, ich bin Teil des Leibes Christi und andere haben vielleicht andere Sachen für wahr erkannt. Und dann kriege ich auch ein bisschen mit, dass die Leute vielleicht sagen, Mensch, aber sag mal, bei euch, da geht es aber ganz schön ab, ne? euer Pastor. Ja? Und ich kenne ein Beispiel, will ich jetzt hier aber nicht aufführen, das kommt im Buch auch vor, von einem Pastor, in dem Fall ein Freikirchler, der schon 2015 gegen die Flüchtlingspolitik gehetzt, also richtig gehetzt hat. Das waren dann die räuberischen Rotten, ne, die da bei uns einfielen. Und dann kam auch gleich natürlich die Verschwörungstheorie, also Merkel will hier Muslime ins Land führen, damit der christliche Glaube ausgerottet wird. Also da wird ja eine Kritik, die ja berechtigt sein kann am politischen Handeln, in eine Verschwörungstheorie umgemunzt. Ja, das sind immer so die Kipppunkte. Vielleicht kommen wir da auch irgendwann nochmal zum Punkt, wann kippt es eigentlich? Ja. Und das ist jemand, da merkte man eben, er und seine Gemeinde, weiß ich nicht, man kann das im Internet mitverfolgen, der hat schon dieses grundsätzliche Misstrauen. Also die Regierung Merkel will uns was Böses. Und plopp, jetzt kommt Corona und es geht genauso wieder weiter. Also der ist mittlerweile auch völlig abgedriftet, also ist aus dem Bund auch raus, der ist an seiner Freikirche und ist da völlig separat und taucht immer wieder dann auch auf, wenn es um solche Fälle geht. Und wenn man sowas dann macht, wenn man sich dann sozusagen nur noch abschottet, und radikalisieren hat auch immer was mit Abschotten zu tun. Ich glaube, dann wird's gefährlich. Man kann es nicht verhindern natürlich, ja, aber ich glaube, wenn ich mit Menschen, die durchaus auch anderer Meinung mal sind, mal diskutiere, gerade wenn ich so eine Sondermeinung habe, von der ich meine, das wissen nur ganz wenige. Also Verschwörungstheoretiker sind ja immer in der Minderheit, nicht die Truther sind immer in der Minderheit. Dann sollte ich vielleicht mal gucken, warum denken die anderen eigentlich anders?
Jetzt habe ich noch 2 Fragen für die Woche und zwar, ich weiß jetzt nicht, welche zuerst. Peter Hane sagt dir was.
Ja, klar.
Der hat ja sehr hart die Kirche kritisiert, damit sie, das ist jetzt nicht ganz so verschwörermäßig, aber er hat die Kirche kritisiert, dass sie nicht steht und sagt, also gab es ein Interview irgendwo, es gab es noch nie in der Geschichte der Welt, dass die Kirche zugemacht hat, nicht mal bei der Pest. Die Kirche war immer ein Anlaufsort. Was denkst du denn darüber?
Ja, also ich glaube schon, dass wir, da fasse ich mich ein bisschen an die eigene Nase fast, also dass unsere auch evangelische Landeskirchen in den ersten Corona-Lockdown, der so in die also im 2020 im Frühjahr schon anfing, dass wir da erstmal völlig auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Und im Grunde nur gesagt haben, also christliche Nächstenliebe heißt, Abstand halten, Maske zu tragen. Das ist sicherlich schwierig. Ich glaube aber auch, dass wir dazugelernt haben und dass diese Kritik, die auch längst nicht alle betraf, durchaus in der Anfangszeit ja richtig war. Aber wir haben uns damit auseinandergesetzt, also zum Beispiel in Westfalen haben wir jetzt auch vor kurzem im Luther Verlag ein Buch, das heißt, glaube ich, irgendwie Gott in der Pandemie, da bin ich auch ein bisschen mit beteiligt, wo wir dann versucht haben, genau diese Themen, wie gehen wir eigentlich, also wo fordert uns eigentlich die Pandemie heraus, mit Gott umzugehen. Wie fragen wir eigentlich nach Gott in der Pandemie? Und das war auch für uns dann ein sehr spannendes Findungsgeschehen, ja. Also unsere Präses, Frau Kurschus, die ja nun auch, die ist ja nun auch westfälische Präses, sozusagen meine oberste Chefin und nicht nur EKD-Ratsvorsitzende. Das heißt, da habe ich so gemerkt, diese Fragen mit den Menschen offen zu halten, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann habe ich eben auch gemerkt, dass nach diesem ersten Schreck, dass dann doch auch eine ganze Menge passiert ist. Also wir haben ja auch in den Kirchen zum Beispiel auch digital dann versucht, Angebote zu machen, aber auch präsentisch mit Gebetszetteln. Also was vor Ort alles los war, das war richtig klasse. Was fehlte, waren in der Tat zu Anfang die Kirchenleitungen. Das finde ich auch. Ich merke aber bei uns, dass das durchaus auch kritisch und selbstkritisch gesehen wird und dass wir da eben auch versuchen, nachzusteuern.
Okay. Würde sich die westfälische evangelische Kirche anders jetzt verhalten, wenn, sagen wir mal, im Winter nochmal ein Lockdown kommen würde?
Ja, ganz, ganz bestimmt. Ganz
Inwiefern bestimmt. Denn?
Ich glaube, wir würden stärker das, was wir entdeckt haben, also ich würde auch mal sagen, im Glauben entdeckt haben, im Ringen mit diesen Fragen, im Ringen mit Gott entdeckt haben, dass wir das nochmal stärker einspielen würden, anbieten würden, Menschen mitnehmen würden. Und ganz nüchtern auch mal gesagt, ich glaube, der wahnsinnige Digitalisierungsschub, den es hatte, der hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel auch bei uns plötzlich Leute Verantwortung übernommen hatten, die bis jetzt immer nur zum Beispiel in Gottesdiensten dann eben herumsaßen. Ja? Und dann kommt es vielleicht auch dazu, dass wir uns konzentrieren auf Gottesdienst und auf Kleingruppenarbeit. Und ich glaube, dass das so zentrale Geschehnisse sind, um die sich eine Gemeinde eigentlich herumgruppieren soll. Das machen uns manche Freikirchen vor, muss man sagen. Ja. Das ist gut. Ne? Aber der Vorteil jetzt bei dieser Sache ist, wenn ich das nur den Satz noch sagen darf, wir haben in der evangelischen Landeskirche nicht einen einzigen dokumentierten Fall, dass ein Gottesdienst mal zu irgendeinem Spread-Event geworden ist.
Okay.
Das ist dann die gute Seite, sagen wir mal, ja.
Ja, ja gut, da war es ja auch so, dass, also da habe ich mich auch ein bisschen drüber aufgeregt, dass man so als Christ, weiß ich nicht, vielleicht so mit die Furcht trägt, die Welt trägt. Ja. Und also das hat mich tatsächlich auch ein bisschen, also jetzt nicht, dass ich in der Querdenker-Richtung gegangen bin, aber ich habe Christen verstanden, die gesagt haben, da können die nicht mehr mit. Es ist ja auch so, ich weiß jetzt nicht, wie das in der Landeskirche ist, aber dass viele Gemeindemitglieder oder Kirchen geschrumpft sind oder Freigemeinden.
Ja, ist
auch der Fall. Eben deswegen, dass Leute gesagt haben, wir haben doch einen Gott, der das alles in der Hand hält. Gut, man muss jetzt niemanden abschlecken oder sowas. Aber das fand ich ein bisschen komisch. Anderes Ding, das ist die letzte Frage für heute, ist auch Gottesdienst nochmal, was mich sehr aufgeregt hat, nicht über die Kirche, aber dass Demos auf einmal zu Gottesdiensten deklariert.
Oh ja. War allerdings ganz selten. Gab es meines Wissens einen, also ich weiß jetzt von meinem bayerischen Kollegen Matthias Pühlmann, der hat das beobachtet, als das in München der Fall war, weil die Demonstration eben zu groß war. Und sollte dann aufgelöst werden und dann haben sie kurzerhand tatsächlich zum Gottesdienst umfunktioniert.
Ja.
Es gab dann einzelne Dinge auch mal, Christen im Widerstand, der Pfarrer Stockmann, der früher zum Bund Freikirchliche Pfingstgemeinden gehörte, da auch raus ist. Also man darf diesen Bund immer nicht auch haftbar machen für solche Dinge.
Ja.
Der hat das in Berlin dann auch mal gemacht. Das war dann schon seltsam, aber ich sagte ja schon, ich glaube nicht, dass das Gros der Christen anfällig für Verschwörungstheorien ist.
Ja, dann lassen wir diesen Satz so stehen für diese Woche. Vielen Dank, Andreas Hahn.
Ja, sehr gerne.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Und ich vermute mal sehr stark, dass eben Herr Lauterbach Omikron bekommen hat, wo eben klar ist, die Ansteckungsgefahr ist eben da und nichts gibt einen ganzen Schutz. Also wenn man jetzt behaupten würde, die Impfung, die schützt total und hundertprozentig, dann würde man im Grunde eher so in Richtung Verschwörungstheorien gehen.